Ich würde gerne vor der Predigt auch noch mit uns beten. Großer Gott, wir stehen vor dir, kommen zu dir in der Abhängigkeit von dir und auf Grundlage deiner Liebe und dass du unsere Schuld weggenommen hast, indem du, Jesus, dafür gestorben bist und auferstanden bist. Und Herr, wir sind weiter von dir abhängig und sind auch heute Morgen von dir abhängig und bitten um deine Hilfe beim mir beim Reden und uns allen beim Hören auf dein Wort, auf das, was du gesagt hast. Bitte wirke, lass es wirksam werden in uns. Danke, dass du das verheißen hast. Danke, dass du ein Wort gegeben hast und deinen Geist, der in uns wirkt. Ja, bitte hilf du und wirke du. Amen. In unserer Sprache gibt es folgendes Phänomen. Wir beschreiben, Simon hat es auch schon gesagt, wir beschreiben manchmal Dinge als einen Kampf. Und ein Kampf ist ja meistens was Brutales und Problematisches. Aber nicht immer ist der Kampf deswegen auch schlecht oder brutal. Wir müssen schauen, wie gekämpft wird, warum und wofür gekämpft wird. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich musste meine Masterarbeit verteidigen. Oder ich habe um mein Leben gekämpft. Ich kämpfe für mehr Bildungsmöglichkeiten in unserer Stadt. Und man kann auch um die Liebe einer Frau kämpfen. Kämpfen ist nicht immer problematisch oder unfair. Auch im Glauben nicht. Wir müssen hinschauen, was für ein Kampf es ist. Und die heutige Predigt habe ich überschrieben mit das kämpfende Gottesvolk. Und da ist die Frage, warum kämpft dieses Gottesvolk? Wofür kämpfen sie und wie kämpfen sie? Und dabei machen wir weiter mit unserer Predigtreihe über den Philipperbrief, bei dem wir Einblicke in das Herz eines Apostels von Jesus bekommen. Paulus hatte bisher viel von sich erzählt und es kommt erst jetzt zu einer ersten direkten Aufforderung. Der erste Imperativ ist erst in Vers 27. Davor hat Paulus viel gesagt, wie Paulus für das Evangelium lebte und so sollen es jetzt auch die Philipper tun. Und das Ganze, dieses Leben für das Evangelium, lässt sich als Kampf beschreiben, sodass wir uns heute mit dem kämpfenden Gottes Volk beschäftigen. Und ich lese diese vier Verse einmal vor. Philipper 1, ab Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils, und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Das kämpfende Gottesvolk. Und wir sehen hier, Vers 27, haltet zusammen, der erste Punkt. Wir sehen, Vers 28, Gott macht einen Unterschied. Und die letzten beiden Verse, kämpfen ist ein Geschenk. Lasst uns die Verse wie sonst auch nacheinander durchgehen. Halte zusammen. Paulus sagt in Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. So, also ein langer und auch komplizierter Satz. Da ist es sinnvoll, sich mal die einzelnen Teile anzuschauen. Also der erste Satzteil, was Paulus sagt, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Paulus fordert hier tatsächlich die Philipper zum ersten Mal direkt zu etwas auf. lebt entsprechend dem Evangelium von Jesus. Verhaltet euch so, dass es zu dem passt, was Jesus gesagt und getan hat. Das Evangelium in kurz: Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Als seine Nachfolger sind wir alle zusammen begnadigte Sünder. Keiner ist besser als der andere. Darum liebt auch jetzt ihr Gott und liebt einander, wie Christus euch zuerst geliebt hat. Und mit diesem kleinen Wort hier nur betont Paulus das richtig. Er will sagen, achtet vor allem darauf, dass ihr das tut. Achtet bloß darauf. Wandelt nur würdig des Evangeliums. Das heißt, das ist wichtig, das muss Priorität haben. Daran hängen auch andere Sachen. Und es ist eine grundlegende Beschreibung von dem, worum es im Glauben geht. Und dieses Wandeln ist ja für viele wahrscheinlich ein altes Wort. Als Bibelleser kennt man es an ein paar Stellen. Und in der Bibel ist es überall Bildsprache. Bei uns ist Wandeln auch so eine Art zu gehen. Also ich stelle mir da so ein langes Gewand vor, wo man die Füße gar nicht mehr sieht. Und dieses Gewand schreitet so langsam vor sich hin, auch irgendwie ein bisschen ziellos. Ich glaube, so das ist Wandeln bei uns. In der Bibel meint Wandeln etwas anderes. Da ist es Bildsprache und da geht es einfach darum, okay, das Leben ist wie ein Weg und jeder führt irgendwie sein Leben auf diesem Weg. Und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man sein Leben führen kann, wie sein Lebensweg ist, wofür man lebt und nach welchen Regeln man lebt. Und das ist der Lebenswandel, das Wort benutzen wir auch, Lebenswandel oder die Lebensführung. Und da sagt Paulus jetzt, euer Lebenswandel, die ganze Art und Weise, wie ihr lebt, wie euer Leben führt, soll zu eurer hohen Würde als Kinder Gottes passen, als begnadigte Sünder. Und das Spannende ist, Paulus benutzt hier im Griechischen nicht einfach das normale Wort für Wandeln, sondern das sich auf eine Gemeinschaft bezieht. Also sozusagen im Sinne von als Bürger wandeln. Es geht um eine Lebensführung, die man als ganze Gemeinschaft hat oder als Teil einer Gemeinschaft. Ist das gleiche Wort hier nur als Verb, was Paulus 2 Kapitel später benutzt, wenn er sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Also als Christen sind wir nicht zuerst Bürger irgendeines Landes, sondern zuerst definiert unser Vater im Himmel, wer wir als seine Bürger sind. Wir leben wegen Jesus unter seiner Herrschaft. Denn durch das Evangelium bekommen wir eine doppelte Staatsbürgerschaft. Man hört nicht auf, in dieser Welt zu leben und deshalb hört man auch nicht auf, irgendwie Teil eines Landes zu sein. Aber diese Staatszugehörigkeit, Deutsch, Iraner, ist nicht das, was einen Christen ausmacht und was ihn definiert. Die offizielle Staatsbürgerschaft steht bei einem Christen unter seiner neuen Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Er ist zuerst Bürger im Reich Gottes. Und was das heißt, das ist im Evangelium von Jesus definiert. Dazu müssen wir, und deshalb ist es so wichtig, auch als Christen immer besser zu verstehen, was das Evangelium ist und wie es unser ganzes Leben definiert. Denn Paulus fordert dazu auf, wandelt nur würdig dieses Evangeliums von Jesus. Achtet bloß darauf, führt euer gemeinsames Leben unter der Herrschaft Gottes. Führt euer Gemeindeleben, so wie es vom Evangelium her definiert ist. Und wenn wir das tun und wenn die Philipper das tun, dann ergibt sich daraus fast automatisch ein innerer, starker Zusammenhalt. Weil genau Paulus das dann mitbekommen wird. Der weitere Vers. Wandelt würdig des Evangeliums, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. Also egal, ob Paulus es direkt vor Ort sieht oder er es erstmal von anderen hört, wenn sie zusammen richtig im Reich Gottes leben, werden sie eine Einheit sein. Und das ist jetzt kein Imperativ, keine Aufforderung, sondern ein Indikativ, einfach eine Beschreibung, was da sein wird, wenn sie tun, was Paulus sagt. Dann entfaltet der Geist Gottes seine Kraft. Der Heilige Geist kam bei den Christen ihrem menschlichen Geist zu Hilfe und er hilft, nach dem Evangelium zu leben. Und wenn die Philipper das zulassen und das in jedem Einzelnen passiert, dann sind sie durch Gottes Geist innerlich verbunden. Und das ist wie ein festes Netz von Wurzeln bei einem großen Wald. Und dass diese Wurzeln jetzt in Gott selber wurzeln. Und damit stehen sie wirklich fest in einem Geist. Und mit diesem Feststehen klingt dann auch schon an, warum genau das nötig ist, festzustehen. Sie stehen in einem Kampf. Dort müssen sie in einem Geist feststehen und sie müssen mit einer Seele für das kämpfen, was ihr Leben ausmacht. Führt euer Gemeindeleben würdig des Evangeliums, dass ihr auch mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Also wir hatten erst den Geist und der Geist ist der innerste Kern, der die Gemeindemitglieder im Innersten einheitlich füllt. Und dieser Geist Gottes schafft eine gemeinsame Gemeindeseele. Also er schenkt gemeinsame Überzeugungen und Empfindungen. Und wenn die gleich sind, können sie zusammen effektiv für das Evangelium kämpfen und ihre Lebensgrundlage, ihre Existenzgrundlage verteidigen. Und das können sie nur gemeinsam tun, weil sie alle dazugehören. Wenn jeder für sich kämpft, dann gehen sie unter. Warum sie kämpfen und wie sie kämpfen, das wollen wir uns gleich noch anschauen. Hier halten wir erstmal diesen Punkt fest. Für die Philipper ist es so wichtig, dass sie ihren inneren Zusammenhalt darin suchen, alle zusammen würdig des Evangeliums zu leben. Ihr Gemeindeleben orientiert sich an einer neuen Obrigkeit, an der Herrschaft Gottes und an dem, was er im Evangelium von Jesus getan hat. Und wenn das Evangelium unser Leben so umfassend neu definiert, wie es das tut, dann ist davon auch betroffen, was unsere erste Bezugsgruppe ist. Und das sind die Leute, die ihr Leben ebenfalls nach dem Evangelium leben wollen. Wir sind ein neues Gemeinwesen, ein neues Königreich inmitten aller anderen Königreiche. Die wichtigsten zwischenmenschlichen Beziehungen eines Christen liegen innerhalb der Gemeinde. Die wichtigsten zwischenmenschlichen Beziehungen eines Christen liegen innerhalb der Gemeinde. Siehst und lebst du das auch so? Welche Beziehungen würdest du auf keinen Fall aufgeben wollen? Vielleicht sehnen wir uns manchmal zu sehr nach gesellschaftlicher Anerkennung, weil unsere Beziehungen in der Gemeinde nicht stark genug sind. Und vielleicht sind sie nicht stark genug, weil sie zu wenig im Evangelium verwurzelt sind. Lasst uns bewusst christliche Gemeinschaft suchen. Auch da, wo dir der andere unsympathisch ist, ihr euch nicht versteht oder ihr so unterschiedlich seid. Lasst nicht zu, dass das zwischen euch steht, sondern kämpfe für den anderen, weil ihr beide begnadigte Sünder seid, weil ihr beide zu Gottes Volk gehört. Kämpfe mindestens im Gebet für deinen Bruder, für deine Schwester. Ab einer bestimmten Größe einer Gruppe, ich glaube auch in der Gemeinde, ist es eigentlich immer so, dass sich auch kleinere Gruppen bilden. Oder man Hauskreise hat und ich glaube, man braucht auch diese engere Gemeinschaft neben dem, was man als große Gruppe zusammen Gemeinschaft hat. Aber bitte such nicht nur da Gemeinschaft, wo du dich wohlfühlst und wo es irgendwie nach Sympathie geht. Du verpasst etwas. Heinz Weber Junior, mein Lehrer an der Bibelschule Prager, hat mal gesagt, ich will nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Ich will nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Wenn wir Jesus als König haben, ist die Gemeinde die erste Bezugsgruppe. Das ist unsere neue Familie. Hier sollten wir enge Beziehungen aufbauen. Hier sollten wir nicht einfach Gemeinschaft haben, nur um uns wohlzufühlen. Ich glaube, wir dürfen uns auch wohlzufühlen, aber wir kommen zusammen als Volk Gottes. Deshalb, wenn du dich in der Gemeinde mit einem Freund triffst, der auch Christ ist und ihr euch gut versteht, ist das schön, kannst du genießen, aber betet doch auch am Ende eures Treffens zusammen. Frag deinen Bruder, deine Schwester, was für Anliegen hast du, für was kann ich beten? Oder frag, was beschäftigt dich gerade eigentlich so in deinem Glaubensleben? Lasst uns christliche Gemeinschaft haben und nicht nur schöne Gemeinschaft. An Jesus hängt der innere Zusammenhalt einer Gemeinde. Etwas Besseres kann uns als Einzelne nicht passieren und auch nicht uns als Gemeinde. Lasst uns, wie Paulus sagt, würdig des Evangeliums wandeln, und das ist ein Kampf. Aber es ist ein Kampf, bei dem Gott auf unserer Seite steht. Und Gott hat einen grundsätzlichen Unterschied gemacht zwischen uns und denen, die von ihm nichts wissen wollen. Es gibt da einen Unterschied, und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott macht einen Unterschied. Vers 27 endete mit, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Und dann nennt Paulus eine zweite Sache, was es heißt, zusammen festzustehen. Nämlich, und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils, und das von Gott her. So, und hier schauen wir uns jetzt erstmal den zweiten Teil des Satzes an. Es ist von Gott her, dass es einen Unterschied gibt zwischen ihnen und euch, zwischen den Widersachern und den Christen in Philippi. Und das ist jetzt sprachlich schwer zu sagen, für wen was wie ist. Also für wen ist was ein Beweis und um wessen Verderben und um wessen Heil geht es hier? Und manche Ausleger sagen, dass es um das Verderben der Christen geht. Und das wird eben den Widersachern bewiesen, weil wenn die Christen sich weiter gegen die Mehrheitsgesellschaft stellen, sie irgendwann alle hingerichtet werden oder einfach ja, zugrunde gehen und sich mit einem zu mächtigen Gegner anlegen. Für die Christen wäre das aber selbst das ihr Heil. Wenn sie sterben, haben sie ihr ewiges Heil bei Gott. Aber ich glaube, dass Paulus das hier nicht sagen will, sondern dass hier heißen soll, an dem Verhalten beider Gruppen beweist sich grundsätzlich, was Gott schon so beschlossen hat. Nämlich, dass die Widersacher, wenn sie so weitermachen, auf dem Weg ins Verderben sind und die Christen auf dem Weg zu ihrem Heil sind. Also in dem Verhalten beider Gruppen wird euer Heil, das Heil der Philipper, bewiesen und gleichzeitig ihr Verderben, das Verderben der Widersacher, bewiesen. So, und was ist jetzt das jeweilige Verhalten? Der Anfang des Satzes: Die Widersacher erschrecken die Philipper. Aber die Philipper sollen sich in nichts erschrecken lassen. Das heißt, irgendwie werden sie bedroht, sie werden eingeschüchtert und angefeindet. Es gibt äußere Angriffe, die ihnen richtig Angst einjagen können. Aber davon sollen sie sich nicht einschüchtern lassen, auch wenn es allen Grund dazu gäbe. Wie können wir jetzt unsere Situation damals vorstellen? Wer sind diese Widersacher? Ich glaube, das sind Menschen um sie herum, einfache andere Menschen, die aber eine andere Lebensgrundlage haben. Das sind griechische und römische Bürger, und denen war ein friedliches Zusammenleben in ihren Städten sehr wichtig. Und das hieße, oder das heißt für sie, sich an die gesellschaftlichen Regeln zu halten, dass jeder den Beziehungen den gleichen Stellenwert gibt, wie alle anderen auch. Und dieses ganze gesellschaftliche Leben war mit ihrer Religion verknüpft. Zum Beispiel, sie opferten den Göttern und danach hielten sie zusammen ein Festmahl. Und was, wenn da jetzt die Christen die einzigen sind, die sagen, da machen wir nicht mit. Euer Zusammenleben baut auf den falschen Dingen auf. Und dann waren die Christen auch die einzigen, die es anders machten. Sie grenzten sich von ihrer alten Lebensweise ab und sie taten das auch, wo es innerhalb von Familien, in Nachbarschaft oder bei Freunden notwendig war. Und sie sagten, eure ganzen Götter bringen weder dem Einzelnen noch der Gesellschaft etwas. Nein, Jesus allein ist rechtmäßiger Herr über diese Welt und nur in ihm gibt es Heil. Und natürlich lässt das die heidnische Mitbevölkerung nicht einfach so stehen. Das passt uns gar nicht. Ihr wisst schon, dass ihr damit unsere gesamte Lebensauffassung in Frage stellt. Ihr fordert unser gesamtes Zusammenleben, unsere ganze Welterschauung heraus. Ihr bedroht uns. Und so regt sich Widerstand. Sie gehen dagegen vor. Was genau sie taten, das wissen wir hier nicht. Aber es sollte den Christen einen ordentlichen Schrecken einjagen. Sie wollten sie verunsichern und sie einschüchtern. Aus anderen Texten wissen wir, dass sie verfolgt wurden, hingerichtet wurden, verleumdet wurden, falsche Dinge über sie gesagt wurden. Und es klingt auch hier auf jeden Fall nicht nach lauteren Mitteln. Es klingt nicht so, dass sie nur respektvoll und sachlich gegen den christlichen Glauben argumentieren. Das heißt, wenn wir jetzt danach fragen, haben die Christen das Recht zu kämpfen und sind sie es, die diesen Kampf verursachen, dann glaube ich, dass Paulus die Christen nicht zu einem Kampf auffordert, den sie sich aktiv ausgesucht haben. Nein, als Christen kämpfen sie, weil aus ihrem Bekenntnis zu Jesus und zu ihrem Gemeindeleben, das sich am Evangelium orientiert, automatisch ein Konflikt zur Mehrheitsgesellschaft entsteht. Und die wollen ihr Leben anders führen und wollen das mit einer falschen Lebensgrundlage tun, die ihnen langfristig das Verderben bringt, die falschen Götter. Aber wenn die Christen für die richtige göttliche Sache eintreten, dann ist aller Widerspruch daran der Grund des Konflikts, aber nicht das, was die Christen tun. Also wenn die Philipper sich nicht einschüchtern lassen, sondern die fest zusammenstehen, dann ist das ein Hinweis. Und zwar ein Hinweis darauf, dass die Heiden ihrem Verderben entgegengehen, aber die Christen ewiges Heil haben. Und das Ganze, weil das bei Gott so beschlossen ist. Weil Gott hat beschlossen, dass nur in Jesus Heil liegt. Und dadurch wird automatisch überall, wo nicht Jesus Herr und Heiland ist, Verderben sein. Und wenn jetzt die damalige Mehrheitsgesellschaft sich gegen die Gemeinde stellt, dann stellen sie sich gegen Gott selbst. Denn die Gemeinde ist der Ort, wo Gott regiert. Die Christen unterstehen seiner Herrschaft, sie sind Bürger seines Reiches. Und durch ihre Standfestigkeit zeigen sie das und zeigen damit gleichzeitig, dass die Mehrheitsgesellschaft auf dem falschen Weg ist und früher oder später Gottes Gericht erleben wird. Alles weitere Drohen und Einschüchtern beweist das nur immer wieder. Die Gemeinde ist nicht klein zu kriegen, weil sie die Träger des göttlichen Heils sind. Und wer sich gegen die Gemeinde stellt, der stellt sich gegen Gott. Da kann eine Mehrheitsgesellschaft noch so sehr etwas anderes meinen. Da können selbst die wichtigsten Vertreter des Gemeinwesens anderer Meinung sein. Gott hat einen Unterschied gemacht zwischen seinen Bürgern und allen anderen. Und ich glaube, dann geht es hier im Kern um die Frage nach Wahrheit und darum, ob Wahrheit möglich ist. Stimmt es, dass Gott sich in exklusiver Weise darauf festgelegt hat, sich nur, ganz ausschließlich nur durch Jesus den Menschen heilbringend zuzuwenden und ihnen nur in Jesus das Heil zu geben? Stimmt das und sind dann alle anderen Religionen und Weltanschauungen, die etwas anderes sagen, falsch? Und ja, ich glaube, dass logisch gesehen sich zwei widersprechende Aussagen nicht gleichzeitig wahr sein können. Es kann nicht sein, dass Gott existiert und gleichzeitig nicht existiert. Und das kann nicht für mich wahr sein und für einen anderen ist es nicht wahr. Nein, wo es um Aussagen über die Wirklichkeit geht, müssen wir fragen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und auch da stehen wir als Christen schon im Konflikt mit einem großen Teil der Gesellschaft. Also wenn wir sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist die Antwort oft nicht, das stimmt nicht. Sondern die Antwort ist oft, schön, wenn dir das hilft, Für mich ist das nichts. Oder das ist deine Wahrheit, ich habe eine andere Wahrheit. Und das klingt freundlich und brüderlich, aber normalerweise ist damit das Gespräch vorbei. Das heißt, eigentlich wird abgelehnt, darüber zu reden, ob das für uns beide vielleicht stimmen kann. Es wird abgelehnt, darüber zu reden, ob es eine gemeinsame Wirklichkeit für uns beide gibt. Was wir als Christen darauf antworten können, zwei Wahrheiten: auf jeden Fall freundlich bleiben und, wie Paulus hier sagt, sich nicht einschüchtern lassen. Vielleicht etwas zurückfragen wie: glaubst du, dass nicht nur eins von beidem wahr sein kann? Oder bevor wir da jetzt gar nicht mehr drüber reden, wollen wir vielleicht zusammen überlegen, wer von uns beiden recht hat? Oder weißt du, ich habe dich richtig gerne und deshalb will ich auch mit dir über Sachen diskutieren können, selbst wenn wir anders darüber denken. Aber wenn wir direkt sagen, jeder hat halt seine Meinung, dann reden wir ja gar nicht drüber. Wir sollten es uns nicht nehmen lassen, mit der Einladung von Jesus für unseren Glauben zu kämpfen, auch in solchen Diskussionen und Widersachern. Vor 150 Jahren entstand eine Freikirche, die einen ganz ähnlichen Namen hat wie das kämpfende Gottesvolk. Die Heilsarmee. Die Heilsarmee entstand während der Industrialisierung in London vor 150 Jahren. Ihr Anliegen war es, dem Elend der Arbeiterfamilien in den Slums von London zu begegnen. Und das fanden damals auch nicht alle gut. Das Motto der Heilsarmee war oder ist: Suppe, Seife, Seelenheil. Eine Armee, die mit dem Heil von Jesus dafür kämpft, Menschen in Not das zu geben, was sie körperlich brauchen, Suppe und Seife, und auch dafür zu kämpfen, was der ganze Mensch braucht, das Seelenheil. Und da waren sie der Meinung, das gibt es nur durch Jesus. Andere Wege zum Heil und zum Glück, hätten sie gesagt, gibt es nicht. Nur Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und trotzdem war und ist die Heilsarmee so offen und so hilfsbereit gegenüber allen anderen Menschen. Und das war auch schon im ersten Jahrhundert so. Bei den Christen standen auch Arme, Sklaven und Frauen in hohem Ansehen. In der Gesellschaft galten sie wenig. Aber Jesus ist für alle gestorben und wir sind alle Sünder und Bettler. Und das passte vielen nicht, auch damals nicht. Und so wurde den Christen viel Schlimmes nachgesagt, bis dahin, dass sie verfolgt und getötet wurden. Wer sich zu Jesus bekennt, der erfährt Widerstand. Wenn wir nach dem Evangelium leben, wird das nicht allen passen. In unserer Zeit ist nicht nur Jesus ein Problem, sondern überhaupt zu behaupten, was ich glaube und was ich habe, hat Gott für alle Menschen so festgesetzt. Aber wenn wir Recht haben und die Wahrheit in Liebe sagen und sie in Liebe tun, dann sind nicht wir schuld daran, dass daraus ein Konflikt entsteht, sondern liegt es an denen, die nicht akzeptieren wollen, dass sich Gott in Jesus ein für alle Mal festgelegt hat. Und nein, auch als Christen machen wir nicht immer alles richtig. Wir sind nicht immer besser. Aber wir versuchen, den zu bezeugen, der es immer besser macht und der auch uns in Jesus besser ansieht, als wir eigentlich sind. Daher, wenn du dich darüber ärgerst, dass Christen manchmal so intolerant oder manchmal sogar böse und unmoralisch sind, handle bitte trotzdem nicht gegen Gott und gegen die Wahrheit und finde ihn, suche ihn bei denen, die wirklich nach seinem Evangelium leben. Gott hat einen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen. Das war der zweite Punkt und wir kommen zum dritten Punkt. Kämpfen ist ein Geschenk. Kämpfen ist ein Geschenk. Paulus hatte gesagt, dass sich die Philipper durch nichts von ihren Widersachern einschüchtern lassen sollen. Und das begründet er jetzt in den Versen 29 und 30. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also Paulus nennt zwei Geschenke. Und bei dem ersten ist klar, dass das die meisten gut finden. Euch ist es geschenkt, an Jesus zu glauben. Es ist ein Geschenk, an Jesus glauben zu dürfen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit all den Segnungen, die dazugehören. Und es ist nichts, was man sich verdienen oder erarbeiten kann. Der Glaube ist ein Geschenk, das man nur annehmen kann. Und das zweite Geschenk, wie kann man da meinen, dass das ein Geschenk ist? Euch ist es geschenkt, nicht allein an Jesus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wie kann das ein Geschenk sein, leiden zu dürfen? Immerhin für Jesus zu leiden. Aber Paulus will hier nicht, dass man es intellektuell versteht. Er will es auch nicht durch Erklärungen irgendwie nachvollziehbarer machen oder gute Gründe nennen, warum es sich lohnt, für Jesus zu leiden. Das passiert an anderen Stellen. Auch Jesus selbst sagt Dinge dazu. Er verspricht seinen Nachfolgern, dass Treue später belohnt wird. Aber Paulus argumentiert hier nicht. Und er nennt auch keine Gründe, warum es ein Geschenk ist. Er sagt es einfach, dass es so ist. Aber was er noch dazu sagt, ist Vers 30. Da sagt er, euch ist es geschenkt, für Jesus zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wenn ihr für Jesus leidet, dann habt ihr den gleichen Kampf wie ich auch. Und seht doch, wie gut es mir geht. Und da sind wir jetzt bei den Versen, die wir die letzten Wochen hatten, wo Paulus, der im Gefängnis sitzt, darauf antwortet, wie es ihm geht. Und er sagt, danke, dem Evangelium geht's gut. Ich habe allen Grund, mich zu freuen, weil Menschen lernen, Jesus kennen. Das waren die Verse 12 bis 20. Und dann Vers 21 bis 26, wo sein inneres Hin- und Hergerissensein beschreibt, weil er zwischen zwei so guten Optionen wählen kann. Am Leben bleiben und sehen, was Gott weiter durch ihn und in anderen tut, oder sterben und endlich bei Jesus sein. Wenn sein Leben Christus ist, macht alles Sinn. Also Paulus selbst ist der beste Beweis dafür, dass für Jesus zu leiden ein großes Geschenk ist. Die Beziehung zu Gott wird viel tiefer und intensiver. Das Bewusstsein für die Abhängigkeit von ihm wird größer. Man lernt die wirklich wichtigen, guten Dinge viel mehr zu schätzen, zum Beispiel Beziehungen. Und es formt den Charakter. Und so hat Gottes Gnade Paulus zu dem gemacht, der er ist, durch das Leiden. Gott hat ihn geheiligt, ihn immer mehr verändert, sodass er selbst in den größten Schwierigkeiten völlig in Gott ruhen kann. Und so sagt er den Philippern, wandelt auch ihr würdig des Evangeliums, bleibt darin fest, haltet zusammen daran fest und lasst euch davon nicht abbringen, auch wenn die, die von Gott keine Ahnung haben, euch das Leben schwer machen. Und schaut, euch ist es nicht nur geschenkt, an Jesus zu glauben, euch ist es sogar geschenkt, für Jesus zu leiden. Und damit steht ihr in demselben Kampf wie ich und es ist ein wunderbarer Kampf. Es ist ein Kampf gegen all das, was unser liebender Vater nicht in unserem Leben haben möchte. Gott kann Leiden benutzen, um die edelsten Dinge in uns hervorzubringen. Tiefe Liebe, unerschütterliche Freude und unnachgiebige Hoffnung. All das, weil man sich im Leiden so sehr auf Jesus geworfen weiß. Und er ist alles, was wir haben. Für ihn lohnt es sich zu kämpfen, für ihn lohnt es sich zu leiden. Von dem Gründer der Heilsarmee, William Booth, gibt es ein wunderschönes Lied in deutscher Übersetzung. Und ich würde euch die fünf kurzen Strophen gerne einmal vorlesen. Erforsche mich, Jesus, mein Licht, Durchleuchte mein innerstes Mir, mein eigenes Bemühen taugt nichts. Ich nahe mich willig, ich nahe mich willig, ich nahe mich dir. Was soll mir die Welt und ihr Spiel? Sie gab weder Trost mir noch Ruh. Ich habe ein höheres Ziel, mein Kleinod, Herr Jesus, mein Kleinod, Herr Jesus, mein Kleinod bist du. Mein Leben, das gebe ich dir, mein Alles auf Erden sei dein. Was frage ich nach irdischem hier? Du selbst, o Herr Jesus, du selbst, o Herr Jesus, du selbst bist ja mein. Im Glauben erfasse ich dich, ich weiß es und traue es dir zu. Du reinigst und heiligest mich, du kannst mich erretten, du willst stets erretten. Allmächtig bist du. Dir, Jesus, sei Lob und sei Ehr. Du bist meine Kraft, meine Ruh. Du hältst mich, was will ich noch mehr? Du kannst mich bewahren, du willst stets bewahren. Allmächtig bist du. Viele Menschen, jeder Mensch ist auf der Suche nach etwas, für das es sich zu leben lohnt. Ich glaube, es gibt nichts, für das es sich so sehr zu leben lohnt, wie für Jesus. Und wenn es sich für eine Sache so sehr zu leben lohnt, dann lohnt es sich auch, dafür zu leiden. Dass es ein Geschenk ist, davon kann man nicht durch Worte überzeugt werden. Ich glaube, man wird davon überzeugt, wenn man es selbst erlebt oder wenn man es bei anderen sieht. Wenn man sieht, wie ein Paulus für Jesus leidet und dabei so guter Dinge bleibt. Oder man auch heute Geschichten von Geschwistern hört, die verfolgt werden oder verfolgt wurden, aber dabei so sehr von ihrem Gott schwärmen. Und ja, Leiden bringen einen auch an seine Grenzen bis hin zur Verzweiflung. Aber Gott würdigt seine Kinder, Leiden zu tragen und in den Leiden seinen Sieg zu verkündigen und zu bezeugen. Es ist ein Geschenk, mit ihm und für ihn zu kämpfen. Ich komme zum Schluss. Paulus hatte viel von seinem Kampf für das Evangelium erzählt. Und jetzt fordert er die Philipper auf, daran teilzunehmen. Sie sollen als ganze Gemeinde entsprechend ihrer Stellung als Bürger Gottes würdig des Evangeliums leben. Das Evangelium macht sie zu dem, der sie sind. Sie sind das Volk Gottes, Träger des Heils und der Wahrheit. Und damit sind sie geschieden von denen, die Gott ablehnen und der Gemeinde drohen und sie ungerecht angreifen. Davon müssen wir uns nicht einschüchtern lassen, auch wenn es bedeutet, weiter zu leiden. Denn für Jesus zu leiden ist ein Geschenk und es zeigt sich an Leuten wie Paulus, dass das ein Geschenk ist. Denn im Leiden sind wir ganz auf Jesus geworfen. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Amen. Ich lade euch ein, still zu werden, dass wir uns verneigen, dass jeder im Stillen ja mit Gott reden kann und wer will, kann es auch ja laut tun. Und ich schließe ab und lasst uns danach gemeinsam das Vaterunser beten. Und Herr, wir brauchen so sehr deine Hilfe bei dem, was du uns anvertraust, bei dem, was du in unserem Leben tun möchtest. Herr, bitte schenk uns Mut, schenk uns Tapferkeit, schenk uns Vertrauen, schenk, dass wir Liebe zueinander haben und dass wir zusammen ja, einstehen, dass wir einander sehen, dass du uns immer wieder ja, die Augen öffnest füreinander und dass wir für den Glauben des anderen kämpfen und wir uns gemeinsam dir hingeben, wir gemeinsam dir folgen und ja, wir mit dir mutig vorangehen. Bitte hilf uns dabei, schenk, dass wir ja, uns bei dir bergen, dass wir bei dir Schutz suchen, dass wir bei dir aus deiner Gnade leben und nicht vergessen, dass ja, die Grundlage, dass du den Sieg schon errungen hast und dass wir ja, immer wieder kommen dürfen und um Hilfe bitten dürfen und dass du uns dafür nicht schälst, nicht uns vorwirfst, wenn wir zu dir kommen, wenn wir um Hilfe bitten. Du willst, dass wir um Hilfe bitten und hilf uns, das zu tun und hilf uns, ja, dich mutig zu bezeugen, unser Leben so zu leben, wie du es möchtest, dass wir auch auf die Armen und die die Ausgegrenzten, die Schwachen zugehen und dass uns nicht ja, Anerkennung und Geld so wichtig ist, sondern ja, dein Wille, deine Tugenden, deine Charakterzüge, bitte wirk das in uns. Danke, dass du uns verändern möchtest, dass du uns so sehr lieb hast, dass du uns teilhaben lässt an deinem heiligen Charakter und danke, dass du das einmal dein Werk vollenden wirst, dass auch wir dir ähnlich sein werden. Hab vielen Dank dafür. Ja, und bitte schenk offene Türen für dein Evangelium, dass noch viele dich kennenlernen und in Beziehung kommen mit dir. Darum bitten wir dich. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und lasst uns zusammen beten, wie uns unser Herr Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt gerne stehen zu einem gemeinsamen Segenslied und für den Zuspruch des Segens danach. Ich spreche euch den Segen unseres Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Setzt euch gerne noch einmal hin. Wir hören ein Postludium und eine gesegnete Woche euch allen, gesegneten Sonntag. Bleibt auch gerne noch zum Kirchcafé da.